Auferstanden. Amen. Genau vor einem Jahr standen Olli und ich hier in diesem Raum ganz alleine. Und ich sprach damals in einer Kamera und nicht in reale Gesichter. Und ich sagte vor einem Jahr, dass es das erste Mal in der ganzen Menschheitsgeschichte vorkommt, dass Christen weltweit sich nicht gegenseitig zusprechen können, Jesus ist auferstanden. Und auch dieses Jahr war Ostern stark umkämpft, oder? Und auch wenn wir im vergangenen Jahr die Technik schätzen und lieben gelernt haben an vielen Stellen, bin ich doch froh, dass ich heute nicht nur in eine Kamera spreche, sondern in reale Gesichter. Und deswegen, weil das so schön ist, Jesus ist auferstanden. Amen. Das fühlt sich gut an. 2013 kam eine Statistik raus, die größten Ängste von Menschen aufzeigte. Und vielleicht habt ihr das irgendwo schon mal mitbekommen. Die größte Angst von Menschen ist es, vor anderen Menschen zu sprechen. Das bedeutet mit anderen Worten, die größte Angst von Menschen ist es, beim Sprechen in andere Gesichter zu sehen, weil sie Angst davor haben, wie die anderen Menschen auf das reagieren, was sie sehen. Die Fähigkeit zu sehen ist ein Segen, aber nicht alles, was wir sehen, wird uns zum Segen. Manchmal stehen wir vor Dingen staunend da. Wenn du zum ersten Mal dein eigenes Kind in den Händen hältst, wenn du auf einem Berg stehst, und ich meine jetzt wirkliche Berge, ja, habe ich jetzt auch kennengelernt. Wenn du einen richtig guten Film anschaust. Aber die Fähigkeit zu sehen bringt auch manchmal die schlimmsten Emotionen hervor. Wenn du zum Beispiel einen Unfall mit eigenen Augen siehst. Wenn du zum letzten Mal einen geliebten Menschen siehst. Oder wenn du auf einem Hochhaus stehst und nach unten siehst. In der Statistik von 2013 kam raus, dass die zweitgrößte Angst vor Menschen ist die Angst vor großer Höhe. Vor längerer Zeit waren wir mal bei Freunden zu Besuch. Und unser Freund hat eine VHS-Brille. Er setzt sich gerade die Brille auf. Da hinten sitzt er. Eine VHS-Brille ist, wenn du diese Brille aufsetzt, dann tauchst du in eine virtuelle Welt ein. Sarah setzte sich die Brille auf und ratet mal, wo sie sich befand. An der Kante eines ziemlich hohen Hochhauses. Dann ist was passiert. Sarah ergriff meine Hand. Sie erstarrte regelrecht. Sie bewegte sich keinen Schritt. Ihre Hände waren kalt und nass. Und interessant war, sie befand sich nicht einen Millimeter über dem Boden. Was lehrt uns das? Manchmal sehen wir und sehen doch nicht. Manchmal sehen wir und ziehen falsche Schlüsse. Manchmal sehen wir, und es entsteht in uns Furcht, obwohl es keinen Grund zur Panik gibt. Manchmal sehen wir und verstehen nicht, obwohl die Fakten eigentlich auf der Hand liegen. Manchmal sehen wir und erkennen nicht. Und manchmal sehen wir und wir erkennen. Und genau darum geht es in unserer heutigen Geschichte. Es geht in unserer Geschichte heute um das Sehen. Es geht um die Auferstehung. Es geht um Ostern. Es geht um das wichtigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Der Punkt ist nur, viele Menschen sehen und sehen doch nicht. Sie hören zu, aber sie hören nicht. In unserer Geschichte begegnen uns heute Maria Magdalena, Johannes und Petrus. Alle sehen und sehen doch nicht. Bis auf einen. Einer schaut nochmal genau hin und fängt an zu sehen. Die Geschichte fängt in Johannes 20 ab Vers 1 an. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jüngern, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles, und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Der Titel meiner Botschaft heute lautet: Schau genau hin. Es heißt in unserer Geschichte, dass Maria Magdalena früh morgens im Dunkeln zum Grab ging. Ich möchte das noch einmal wiederholen, damit wir uns auch wirklich in diese Geschichte hineinversetzen. Maria Magdalena ging früh morgens im Dunkeln zum Grab. Fang mal so eine Geschichte mit so einer Einleitung an, wenn es dunkel wird und du vorm Lagerfeuer sitzt. Wenn es anfängt zu knistern und die Schatten immer länger werden, und ich garantiere dir einen Gruselfaktor. So eine Geschichte mit so einer Einleitung solltest du nicht erzählen, wenn deine Kinder gleich schlafen gehen sollen. Das wäre wirklich keine gute Idee. Wer von euch hat sich als Kind nicht getraut, in den Keller, in den dunklen Keller zu gehen, um Getränke zu holen? Ein paar sind hier. Also, ihr glaubt es nicht, wie schnell ich immer die Treppen hochgelaufen bin, wenn ich den Lichtschalter ausgemacht habe. Also ich traute mich nicht im Dunkeln in den Keller. Maria Magdalena traute sich im Dunkeln zum Grab. Maria war viel tougher als ich. Maria Magdalena kannte sich mit Dunkelheit aus. Und zwar mit richtig dunkler Dunkelheit. Maria Magdalena war diejenige, bei der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat. Hallo? 7 Dämonen? Ich glaube, wenn du erlebt hast, dass Jesus bei dir 7 Dämonen austreibt, dann hast du keine Angst mehr vor irgendwelcher Dunkelheit oder Gräbern. Maria Magdalena hat mit ihren eigenen Augen gesehen, wozu Jesus in der Lage ist. Und sie sah jetzt noch mehr. Wir sehen hier in Vers 1, sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Und wisst ihr, wir wissen nicht, ob Maria hineingeschaut hat in das Grab. Das wissen wir nicht. In einem Kommentar heißt es, die Tatsache, dass es dunkel war, hätte das Grab zu einem schwarzen Loch erscheinen lassen. Maria sah und sie sah doch nicht. Sie sah den weggerollten Stein, aber sie zog falsche Schlüsse. Wir sehen hier in Vers 2, Immanuel, gerne bitte die Folie, Vers 2, da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Die Bedeutung von Ostern ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Jesus lebt, Amen. Jesus ist Sieger, Jesus besiegte den Tod. Kein Stein ist in der Lage, Jesus im Grab festzuhalten. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Das Problem ist, viele Menschen sehen und sie sehen doch nicht. Sie sehen und sie erkennen nicht die Bedeutung. Sie sehen und sie ziehen falsche Schlüsse. Die Botschaft von Ostern ist nicht nur, dass Jesus auferstanden ist. Die Botschaft vom Tag der Auferstehung ist: Du kannst sehen und doch nicht sehen. Und vielleicht hat Gott auch in deinem Leben schon einige Wunder getan oder Dinge bewirkt, so wie bei Maria. Und du siehst ihn doch nicht. Wie oft habe ich das schon erlebt, wie Leute zu mir sagen, weißt du, Gott hat so viel in meinem Leben getan. Und nach einiger Zeit spielt Gott keine Rolle mehr für sie. Manche erzählen sogar, Gott hat sogar Gebetserhörungen. Sie haben sogar Gebetserhörungen erlebt. Und nach einiger Zeit leben sie ihr Leben ohne Jesus. Und es kommt sogar vor, dass Menschen bei den Taufen starke Zeugnisse erzählen und nach einiger Zeit wenden sie Jesus den Rücken zu. Wisst ihr, es gäbe noch einige Dinge zu Maria zu sagen. Lasst mich nur noch eine Sache an dieser Stelle sagen. Unter den Juden der damaligen Zeit war das Zeugnis von Frauen nicht hoch angesehen. Die Rabbiner pflegten Folgendes zu sagen,
Es ist besser, dass die Worte des Gesetzes verbrannt werden, als dass sie einer Frau übergeben werden. Schon heftig, oder? Muss man sich mal vorstellen. Und auch wenn Maria nicht erkannte, was passiert ist, und die ganze Bedeutung von der Auferstehung, war das doch ihr Zeugnis, was den Stein ins Rollen gebracht hat. Und wir können uns aber nicht vorstellen, was es für die damalige Zeit bedeutet haben muss. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt, die ich vor kurzem gehalten habe über Arbeit. Und ich sprach in dem Zusammenhang über Sklaven und Sklaverei. Und ich sagte, dass das Christentum dazu beigetragen hat, dass das Thema Sklaverei irgendwann an vielen Orten dieser Welt verschwand. Dass man dieses Thema auch wirklich bekämpft hat. Und genauso wie bei dem Thema Sklaven und Sklaverei, genauso gab Gott beim Tag der Auferstehung den Frauen einen Wert, den sie damals nicht hatten. Du hast einen Wert. Auferstehung, Ostern bedeutet, der Mensch bekommt seinen Wert zurück. Und wenn du denkst, du hast keinen Wert, dann sage ich dir, das ist eine Lüge. Du bist wertvoll. Du bist so wertvoll, du bist so wichtig für Jesus, dass er sein Leben am Kreuz für dich gelassen hat. Dein Leben ist so wertvoll, dass er sein Leben gab. Du bist wichtig, du bist wertvoll. Und Jesus hat dir und mir eine Stimme gegeben, dass wir in diese Welt gehen und überall raussagen, so wie Maria Magdalena, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, oder? Und wie die ganzen anderen Jünger. Maria rannte zu Petrus und zu dem Jüngern, zu einem Jünger. Und die meisten Bibelausleger gehen davon aus, dass das Johannes ist. Johannes übrigens, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Maria rannte zu den Jüngern und sagte, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Mit anderen Worten, wir wissen nicht, wo Jesus ist. Petrus hört das, Petrus springt auf und Petrus brauchte keine weiteren Informationen. Er hat genug gehört, das reichte für ihn. So, Petrus sprang auf, mit ihm der andere Jünger, mit ihm Johannes, beide sprangen auf, beide liefen los und beide wollten wissen, ob das wahr ist. Und wisst ihr, ich glaube, Petrus war nicht sauer auf Johannes, dass er dann schneller war beim Kreuz, ja, bei dem Grab. Wisst ihr, ich glaube, in dem Moment, wo er Johannes abzischen sah, hat er nur gedacht, ich glaube, ich sollte mal vielleicht was für meine Fitness tun. Hier ging es nicht um einen Wettstreit zwischen Petrus und Johannes. Hier ging es um die Suche von zwei Jüngern nach der Wahrheit. Sie wollten ganz genau wissen, ob das, was sie gehört haben, wahr ist. Wenn wir uns nicht auf die Suche machen nach der Wahrheit, werden wir die Wahrheit nicht finden. Jeder läuft in seinem Tempo. Jeder lebt in seiner eigenen Geschwindigkeit. Und dabei spielt es keine Rolle, ob jemand uns überholt bei der Suche oder nicht. Es geht um das Suchen, das selber sehen wollen. Es geht um die Suche nach der Wahrheit. Ich sage euch was. Wisst ihr, was ich liebe? Ich liebe Kuchen. Ich liebe süßes Zeug. Sarah und ich haben unsere Flitterwochen in der Türkei verbracht. In der Türkei gibt es Baklava. Das gibt es natürlich auch hier, aber dort schmeckt es besonders gut. Und ich liebe es, wenn es im Honig trieft. Und jetzt sagen manche Leute, Jürgen, du hast gar keine Ahnung, wie viel Zucker da drin ist. Wenn du wüsstest, weißt du, ich sag dir was, ich will es nicht wissen. Lass mich bitte in Ruhe mit deiner Wahrheit. Lass mich doch in Ruhe in meiner Welt voller Zucker. Ich will es gar nicht wissen. Es schmeckt mir. Ich liebe es. Viele Menschen leben so, genau so in ihrer Welt der Wahrheit. Sie sagen, die Sache mit Gott und Glauben und Jesus und Kreuz und der Verstehung und so weiter, weißt du, ich will das gar nicht wissen. Lass mich in Ruhe mit deiner Wahrheit. Ich brauche nicht deine Wahrheit. Lass mich doch in Ruhe damit. Weißt du, wenn es dich betrifft, wenn du so denkst, dann möchte ich dir folgende Frage stellen. Was wäre, wenn die Wahrheit über Gott, die du hast, nicht die Realität ist, nicht die Wirklichkeit.
Und manche Leute sagen, wenn ein Angehöriger verstirbt, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Was wäre, wenn das nicht so ist? Was wäre, wenn die Person an einem Ort wäre, den die Bibel Hölle nennt? Würdest du die Wahrheit nicht wissen wollen? Petrus und Johannes hörten viel und sie sahen viel. Und sie hätten jetzt sagen können, Maria, weißt du, lass mich in Ruhe mit deiner Wahrheit. Das mit Jesus, ach, ey, das, wir wollen das nicht hören. Nein, Petrus und Johannes sprangen auf und sie wollten nach der Wahrheit suchen. Sie wollten herausfinden, was wahr ist, was wirklich wahr ist. Und jetzt passiert etwas Hochspannendes und Interessantes. In unserer Bibel finden wir für das Sehen dreimal das gleiche Wort. Und im griechischen Urtext finden wir aber dreimal ein anderes Wort. Es sind drei verschiedene Worte. Wir sehen also Johannes kommt zum Grab, er ist der Erste, der dort ankommt. Und es heißt dann hier in Vers 5, er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden daliegen. Aber er ging nicht hinein. Das Wort, was hier für Sehen verwendet wird, ist das griechische Wort blepo. Und blepo meint so viel wie sehen, zusehen, ansehen. Du kannst auch sagen, einfach zuschauen. Johannes blieb auf Distanz und schaute sich erstmal das Ganze aus Entfernung an. Übrigens, das ist das gleiche Wort, was bei Maria Magdalena verwendet wird. Beide schauten erstmal zu. Sie blieben auf Distanz. Sie beobachteten erstmal. Und dann passiert Folgendes. Petrus kommt endlich dahergelaufen und Petrus handelt so, wie er immer reagiert. Er prescht einfach vor, ohne auf Johannes Rücksicht zu nehmen. Er läuft gleich ins Grab, kommt an und dann heißt es hier ab Vers 6, Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man den Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Das Wort, was hier bei Petrus für Sehen verwendet wird, ist das griechische Wort theoreo. Und theoreo bedeutet etwas mit anhaltender Aufmerksamkeit beobachten. Unser deutsches Wort Theorie leitet sich von diesem Wort ab. Petrus kam zum Grab, er ging da rein und er schaute sich jetzt alle Details an. Er wollte alles ganz genau wissen, er kam näher, er schaute, Mensch, was ist hier passiert, was ist hier los? Also er wollte jetzt wirklich alles detailliert, hat sich alles betrachtet. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt kommt auch Johannes rein. Johannes betritt jetzt das Grab und dann heißt es hier ab Vers 8, jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Das Wort, was hier für Sehen verwendet wird, ist das griechische Wort Eidon. Und Eidon bedeutet erkennen. Johannes erkannte und glaubte. Viele Leute sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Oder manche Leute sagen, ich glaube erst dann, wenn ich es sehe. Das Problem ist, die meisten Leute leben gar nicht so. Und wir sehen auch in unserem Text, dass die Leute, also dass man auch unterschiedlich sehen kann. Wisst ihr, es gibt eine Umfrage, die besagt, dass rund die Hälfte aller Deutschen, Amerikaner und Engländer an Außerirdische glauben. 56% in Deutschland, 54% in Amerika und 52% in England. Glaubst du an Außerirdische? Wenn wir in ein Flugzeug steigen, dann glauben wir auch, dass wir sicher ankommen, auch wenn wir den Zustand des Piloten nicht gesehen haben. Wisst ihr, manche Leute glauben auch nur das, was sie sehen wollen. Das ist auch der Grund, warum beim Fußballspiel manche die Hände vor die Augen halten, weil sie einfach nicht sehen wollen, was da gerade passiert. Sie wollen es einfach nicht glauben. Der Text von heute zeigt uns drei Dinge über Ostern und die Auferstehung und im Zusammenhang über Ostern, Auferstehung und im Zusammenhang mit dem Sehen. Du bleibst Zuschauer, du kennst die Theorie oder du glaubst.
Und denken wir jetzt bitte nicht, dass Zuschauer bleiben betrifft nur die Leute, die Jesus nicht kennen. Maria Magdalena und Johannes, sie kannten Jesus. Sie kannten ihn sogar gut. Du kannst Menschen kennen, mit den Leuten in Beziehung treten und mit ihnen auf Distanz sein, oder? Das erleben wir gar nicht mal so selten. Das erleben wir sogar mit denen Leuten, mit denen wir manchmal die meiste Zeit verbringen. Vielleicht bist du als Kind aufgewachsen und deine Eltern oder Großeltern haben dir von Geschichten von Jesus erzählt oder vorgelesen. Und du hast Jesus kennengelernt und du hast sogar in deinem Leben auch hier und da seine Hand in deinem Leben erlebt. Und du bist trotzdem Zuschauer geblieben. Du bist auf Distanz geblieben. Vielleicht hast du sogar auch eine krasse Gebetserhörung erlebt bei einer Klassenarbeit oder bei einer Bewerbung. Und du bist trotzdem auf Distanz geblieben. Du bist ein Zuschauer geblieben. Vielleicht hast du Gott sogar gesagt, Gott, wenn du das oder das in meinem Leben tust, dann glaube ich an dich. Und du bist trotzdem auf Distanz geblieben. Vielleicht gehst du sogar Woche für Woche in Gottesdienste und schaust dir, was weiß ich, wie viele Livestreams an. Aber wenn du beschreiben müsstest, wie deine Beziehung zu Jesus ist, wäre Distanz, gehört das Wort Distanz zu den Top 5 Worten, die du beschreibst. Ich möchte, wenn dich das betrifft, wenn du ein Zuschauer bist, wenn du im Livestream bist und wenn du das beschreiben müsstest und du bist eher auf Distanz, dann möchte ich dich einladen, Jesus kennenzulernen. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Jesus möchte eine Beziehung zu dir. Und er ruft dich zu, er lädt dich ein, kein Zuschauer mehr zu bleiben. Lasst uns keine Zuschauer bleiben in der Beziehung zu Jesus. Amen. Amen. Komm zu ihm, lern ihn kennen. Und du kannst vielleicht die Theorie auch kennen. Du kannst vielleicht sogar sehr viel von theoretisch von Jesus kennen. Und wisst ihr, das Ding ist, Theorie bedeutet nicht, dass es schlecht ist. Theorie ist erstmal grundsätzlich gut. Ohne den theoretischen Teil gäbe es keinen Führerschein. Zugegeben, mir hat der praktische Teil besser gefallen. Aber Theorie und Praxis gehören oft zusammen. Ich sage Leuten immer wieder, wenn Leute uns auch als Gemeinde kennenlernen möchten, sage ich, hör dir die Predigten an. Oder schau dir die Predigt an. Lern uns kennen. Lerne die Theorie kennen. Schau genau hin. Aber weißt du, du kannst die beste Theorie über Jesus kennen und in deiner Beziehung zu Jesus keinen Zentimeter weiterkommen. Mein Bruder hat mir vor einiger Zeit erlebt, in seinem Theologiestudium gab es einen Kommilitonen und die Person hat am Ende des Studiums die Bibel genommen, in das Regal gestellt und gesagt, ich glaube kein Wort, was in diesem Buch steht. Dieses Buch ist tot. Ja? Sie kannte die Theorie. Gut, zugegeben, an vielen Stellen auch schlechte Theorie. Aber sie kannte auch die gute. Sie kannte die Fakten über Jesus. Sie kannte die Dinge. Aber die Dinge brachten sie keinen Schritt näher zu Jesus. Aber es gibt auch gute Beispiele, positive Beispiele. Zum Beispiel von Lee Strobel. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Das Buch oder der Film Der Fall Jesus. Ein sehr bekanntes Buch. Ein sehr bekannter Film. Lee Strobel war Journalist und Atheist. Und Lee Strobels Frau ist dann zum Glauben an Jesus gekommen. Lee Strobel ist dadurch fast vom Glauben gefallen, also von seinem Glauben. Also er war völlig fertig. Und was er gemacht hat, ist, er hat jetzt angefangen, den christlichen Glauben zu erforschen und zu analysieren. Und er wollte eigentlich den christlichen Glauben widerlegen. Das Ergebnis war, dass die Fakten gegen Jesus, die er finden wollte, ihn eigentlich zu Jesus geführt haben. Und nun ist er ein bekannter Apologet, weltweit reist er herum und erzählt von Jesus und erzählt, dass Jesus auferstanden ist. Was will ich damit sagen? Theorie ist erstmal grundsätzlich gut. Es ist gut, Theorie zu kennen. Ja? Aber der Punkt ist, du kannst Dinge über Jesus erfahren, und gleichzeitig keine Beziehung zu ihm haben. Du kannst die Theorie kennen, aber du kannst ihn persönlich nicht kennen. Als unsere Kinder geboren wurden, haben wir so viele Bilder und Videos gemacht, das gibt es gar nicht. Also gefühlt, sobald das Kind da war, Handy drauf. Ja. Also irgendwie, das ist unsere, meine Generation. Wir haben alles festgehalten. So viel Bildmaterial können wir gar nicht wieder sehen irgendwann. Ja? Da bräuchten wir noch mal das gleiche Leben. Wir haben alles festgehalten. Und wir haben alles vieles davon haben wir an unsere Eltern geschickt. Damit sie möglichst dicht dran sind an den ganzen Entwicklungen und, das Kind hat gelacht, da hast du gesehen. Also wisst ihr, wir waren ständig. Aber der schönste Moment war, als unsere Eltern die Enkelkinder persönlich auf den Armen hielten und denen begegnet sind. Fotos, Videos, Informationen, Fakten, Theorie ersetzt keine Beziehung. Es kann vielleicht dein Zugang zu der Gottesbeziehung sein, so wie bei Lee Strobel. Aber erst die persönliche Begegnung mit Jesus macht den entscheidenden Unterschied, oder? Und ich möchte dich einladen, ob hier oder im Livestream, Jesus kennenzulernen. Lerne Jesus kennen, prüfe die Fakten, schau dir die Details alle ganz genau an, aber du wirst eine Entscheidung treffen. Ob das, was du über Jesus weißt, nur Theorie bleibt wie bei Petrus oder persönlich wie bei Johannes. Und jetzt kommt die dritte Möglichkeit, du glaubst. Und das klingt so leicht, glaube nur. Aber es ist oft gar nicht leicht. Vielleicht hast du deinen Job verloren. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren. Vielleicht hast du deine Perspektive verloren. Vielleicht hast du Hoffnung verloren. Vielleicht hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Außerdem ist Glaube deswegen so herausfordernd an manchen Stellen, weil wir Jesus gar nicht sehen können. Es wäre doch viel leichter, wenn wir Jesus sehen könnten, oder? Zumindest ist es das, was mir Leute immer wieder sagen. Es wäre viel einfacher, wenn wir Jesus sehen könnten. Folgendes Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, du würdest 2000 Jahre zurück jetzt reisen und wärst jetzt bei Maria Magdalena, Johannes und Petrus. Stell dir das mal vor. Ich weiß, das ist gerade schwierig, sich vorzustellen, denn 4 Haushalte an einem Ort ohne Abstände, schwierig. Puh. Ja. Aber versucht euch das mal vorzustellen. Solche Zeiten gab es mal. Ja? So, Maria Magdalena, Johannes und Petrus würden nicht Corona-konform dich in den Arm nehmen und sie würden dir zusprechen, dass sie dich verstehen. Sie wissen, wie du dich fühlst. Sie haben keine Hoffnung, keine Perspektive. Sie haben einen geliebten Menschen verloren und sie haben Jesus nicht gesehen. Das Einzige, schaut, sie zeigen dir jetzt den weggerollten Stein. Sie zeigen dir das leere Grab. Das Einzige, was du und die anderen haben, das Einzige, was ihr seht, sind die Spuren der Auferstehung von Jesus. Und jetzt kommt's. Schau genau hin. Johannes braucht nicht mehr, um zu glauben. Johannes sieht die Spuren der Auferstehung von Jesus und er glaubt. Der Glaube an Jesus ist kein blinder Glaube. Ja, wir können nicht 2000 Jahre zurückreisen, um uns alles anzuschauen, aber wenn wir die Augen aufmachen und genau hinschauen, sehen wir überall die Spuren der Auferstehung von Jesus. Als ich älter geworden bin und das Leben von meinen Eltern gesehen habe und beobachtet habe, wie sie leben. Als Kind beobachtest du ja alles, was Eltern machen und tun und sagen. Sah ich die Spuren der Auferstehung in ihrem Leben. Und jetzt sagst du vielleicht, ja Jürgen, das ist ja einfach, du im christlichen Elternhaus aufgewachsen und so. Ich habe jetzt dadurch natürlich einen entscheidenden Vorteil, weil ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, habe ich viele gesehen, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Die wenigsten sind immer noch bei Jesus. Was haben sie gesehen? Und was haben sie mit den Spuren der Auferstehung angefangen für sich? Seht ihr? Wir sehen und sehen doch nicht. Wir sehen und ziehen falsche Schlüsse. Wir sehen und erkennen nicht. Was sehen wir? Erkennen wir und glauben? Wenn ich das Leben von meiner Frau anschaue, wir sind jetzt einige Jahre, dürfen wir miteinander verheiratet sein, dann sehe ich die Spuren der Auferstehung in ihrem Leben. Sarah hat mit 16 ihren Vater verloren. Es war manches Mal traurig, wenn Kinder geboren werden, wenn man heiratet. Heute passiert es mir ganz oft, dass ich es regelrecht vergesse, dass sie keinen Vater mehr hat. Weil Gott in ihrem Leben so viel gemacht hat und geheilt hat. Dass es Zeiten gab, wo ich wirklich traurig war darüber und sie sagt, weißt du, Gott macht keine Fehler. Sie hat mich ermutigt. Spuren der Auferstehung von Jesus. Amen. Ruth, wenn ich dich sehe, dann sehe ich die Spuren der Auferstehung in deinem Leben. Die sind da und sie wecken Glauben. Darina, wenn ich dich sehe, sehe ich Spuren der Auferstehung in deinem Leben. Yvonne, wenn ich dich sehe, sehe ich Spuren der Auferstehung in deinem Leben. Und so könnte ich jetzt weitermachen. Vielleicht hat Jesus das gemeint, als er in Matthäus 5, Vers 16 Folgendes sagte: So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Und hier steht wieder das Wort Eidon. Und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wenn du diese Predigt hörst oder siehst, hörst und siehst du hoffentlich die Spuren der Auferstehung in dieser Predigt. Marcel, wenn ich dich da hinten sehe, unser lieber Marcel, den wir im November taufen durften, Krebs. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das sage, Marcel. Ein Bein schon verloren. Woche für Woche Chemotherapien. Und du sitzt hier, weil du Jesus liebst. Du bist so eine Ermutigung. Spuren der Auferstehung von Jesus in deinem Leben. Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir Spuren der Auferstehung von Jesus. Überall verteilt, überall sind die Spuren der Auferstehung von Jesus zu finden, ihr Lieben. Lasst uns die Augen aufmachen. Lasst uns mit geöffneten Augen durch die Welt gehen. Lasst uns sehen und erkennen. Und glauben. Jesus, danke für deine Auferstehung. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und das Tod dich nicht festhalten konnte. Danke, dass du lebst. Danke, dass du den Tod überwunden hast und dass du die Sünde ein für alle Mal am Kreuz ins Kreuz genagelt hast. Du lebst und überall sehen wir die Spuren der Auferstehung, Jesus, und ich bitte dich, dass du uns alle berührst, dass wir anfangen, wirklich zu sehen. Und wenn es Menschen gibt, die noch nicht sehen, wenn du noch nicht siehst, wenn du sagst, ich kenne viel, aber ich bin immer noch irgendwie, ich bin auf Distanz zu Jesus. Ich bin echt ein Beobachter, ich schaue nur zu. Oder wenn du sagst, ich kenne viele Fakten, ich kenne die Theorie, aber es fällt mir schwer, diesen Schritt zu tun. Da möchte ich dich heute Morgen einladen, ob hier oder im Stream. Tu diesen Schritt. Lerne Jesus kennen. Und gib dein Leben Jesus. Lade ihn in dein Leben ein. Sag Jesus, hier bin ich. Öffne meine Augen, dass ich dich sehen kann. Öffne meine Augen, dass ich dich erkennen kann. Und schenk mir die Sicht zum Glauben. Schenk mir, dass ich dich sehen kann. Und ich segne dich, dass du sehen kannst. Ich segne dich. Heute haben wir einen Vorteil gegenüber damals den Jüngern. Wir können füreinander beten. Wir können einander segnen. Und heute leben wir aus der Perspektive, aus der Offenbarung, die im Wort Gottes steht. Ich möchte dir sagen, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Jesus ist Sieger. Und auch in deinem Leben sind Spuren seiner Auferstehung zu finden. Sie waren schon immer da. Sie sind nicht erst jetzt da, sie waren schon immer da. Lade Jesus in dein Leben ein und öffne deine Augen. Schau genau hin und glaube. In Jesu Namen.